Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gabe, ich begrüße Sie ganz herzlich am zweiten Tag der Leipziger Buchmesse hier. Mein Name ist Nicola Richter, ich bin Verlegerin des Verlags Mikrotext. Das ist nur sozusagen meine kleine Einleitung, den Rest werden, der hat, genau. Ich sitze hier auf dem Podium mit drei Experten für globale Entwicklungen und Nachhaltigkeit. Herrn Christoph Eick, er ist seit August 2017 Beauftragter für Menschenrechte, internationale Entwicklung und Soziales im Auswärtigen Amt Berlin. Ich nenne nur Ihre beiden vorherigen Stationen. Sie waren Gesandter, stellvertretender Leiter der Deutschen Botschaft in Peking ab 2014 bis 2017 und 2009 bis 2014 in New York, Leiter der politischen Abteilung und politischer Koordinator Sicherheitsrat. Dann zu meiner weiteren Linken, Senthuran Varatharaja. Er studierte Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaft. Er ist Schriftsteller und zuletzt erschien sein Facebook-Chat-Roman von der Zunahme der Zeichen im S. Fischer Verlag. Herzlich willkommen. Und dann Valentin Beck, Mitarbeiter am Philosophischen Institut der FU Berlin. Herzlich willkommen. Ja, nachhaltige Entwicklung als globale Aufgabe, ein sehr, sehr großes Thema. Eigentlich alles, allumfassendes Thema. Und wir wollen uns jetzt in einer knappen Stunde den Fragen nähern, wie es um faire Gesellschaften, um ziviles Engagement und auch nachhaltige Entwicklung steht und welche Rolle sowohl die staatlichen Institutionen als auch die zivilgesellschaftlichen und kulturellen Akteure spielen können oder bereits spielen oder spielen sollten. Ich möchte mit einem Zitat von Ban Ki-moon beginnen, der UN-Generalsekretär von 2007 bis 2016 war, der sagte, wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Ja, Klimaerwärmung, Bevölkerungswachstum, eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich, Trinkwasserknappheit, ist es vielleicht wirklich schon 5 vor 12? Und was tut die globale Gemeinschaft, der auch Deutschland angehört? Welche Rolle spielen kulturelle Entwicklungen? Und welche philosophischen Konzepte liegen globalem Denken, globaler Verantwortung zugrunde? Damit wir einen Eindruck davon bekommen, aus welchen Richtungen unsere Podiumsgäste sich diesem Thema nähern, würde ich gerne dieses Zauberwort Nachhaltigkeit, was wir derzeit überall antreffen, einmal von Ihnen aus Ihrer Sicht definiert bekommen. Nachhaltigkeit, ja, wir haben nachhaltige Schuhe, nachhaltiges Reisen, sogar vielleicht nachhaltige Bücher. Finden wir einen gemeinsamen Nenner oder definieren Sie es wirklich aus Ihrer Perspektive jeweils anders? Ich möchte beginnen mit Herrn Eick. Könnten Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, über den Stand der Dinge? Welche Rolle spielt Deutschland, um nachhaltige Politik zu verankern? Und was sind vielleicht auch aktuelle Baustellen oder Schwerpunkte?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Ich finde das eine tolle Sache, dass wir dieses Thema auch hier nach Leipzig auf die Buchmesse hineintragen. Es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Thema, das uns, glaube ich, alle angeht. Nicht nur die wir hier sitzen, nicht nur die Regierungen, die Schriftsteller und Philosophen, sondern jeder von uns ist mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert und kann einen Beitrag leisten. Nachhaltigkeit, aus meiner Sicht, da geht es im Grunde genommen darum, dass das Leben auf der Erde lebenswert für die künftigen Generationen zu gestalten. Ich glaube, das Wort künftige Generationen steht dort im Mittelpunkt, das, was man auch so Generationenverantwortung nennen kann. Es ist ein globaler Prozess. Es geht auch darum, die Globalisierung gerecht zu gestalten, niemanden zurücklassen. Also dieses No one, leave no one behind spielt eine große Rolle. Und es ist etwas, was mehrere Dimensionen hat. Das ist also nicht nur ökologisch, nicht nur Klima, natürlich ganz wichtig, aber es ist nicht nur Klima, sondern es ist auch eine ökonomische Dimension und auch sehr stark eine soziale Dimension. Nachhaltigkeit ist etwas, womit wir in Deutschland schon länger zu tun haben. Und auch die Bundesregierung hat schon seit vor 15 Jahren eine erste Strategie, Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die in den letzten Jahren allerdings komplett überarbeitet wurde, weil wir 2015, Sie haben Ban Ki-moon erwähnt, also unter Ban Ki-moon, wenn Sie so wollen, er nennt es Generationenvertrag, geschlossen haben, nämlich die Agenda 2030. Und in dieser Agenda 2030 gibt es 17 Ziele, Sustainable Development Goal, Nachhaltigkeitsziele, die definiert sind und wo die Weltgemeinschaft aufgefordert ist, diese Ziele zu erreichen. Wenn Sie so einen Eindruck haben wollen, also die Bundesregierung, Nachhaltigkeitsstrategie, das ist so ein dickes Ding. Und die ist jetzt komplett ausgerichtet worden auf die Erfüllung dieser 17 Ziele. Welche Rolle Deutschland bei der Erreichung dieser Ziele spielen soll. Wir können sicher nachher nochmal näher darauf eingehen. Aber wie gesagt, das ist sehr breit. Das umfasst Themen wie Migration, das umfasst Themen wie Umweltschutz, wie Handelsbarrieren abbauen, Themen wie Bildung, also ganz, ganz breit. Die Bundesregierung und das Auswärtige Amt ist Teil der Bundesregierung, arbeitet daran, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht reden wir nachher auch, sagen, was das Auswärtige Amt konkret tut. Wir sind in der Tat nicht allein. Also Sie können sich vorstellen, dass etwa das Umweltministerium oder das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit eine sehr starke Rolle hat bei der Erreichung der Ziele und der Umsetzung der Agenda 2030. Aber das Auswärtige Amt ist durchaus auch tätig. Und meine Aufgabe im Auswärtigen Amt ist ein bisschen zu schauen, dass wir dieses Ziel, das wirklich unsere gesamte Außenpolitik auch mitprägt, zu erreichen.
Okay, vielen Dank erstmal für diesen, sag ich mal, groben Überblick über das, was wo sich die globale Gemeinschaft verpflichtet hat. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass die Agenda 2030 die sogenannten Millenniumsentwicklungsziele abgelöst haben. Und ein Unterschied zu dieser neuen Agenda 2030 ist, dass sich auch diese Ziele nicht nur auf Verpflichtungen und Ergebnisse in Entwicklungsländern beziehen, sondern sozusagen die gesamte globale Völkergemeinschaft sozusagen mit einbeziehen. Vielleicht könnten Sie, Herr Beck, uns erzählen, was da eigentlich passiert ist. Warum sind nach den Millenniums- und Entwicklungszielen auf einmal jetzt in der Agenda 2030 alle Länder in der globalen Verantwortung? Hat sich da etwas verändert im Verantwortungsbewusstsein auf der politischen Ebene?
Ja, also ich möchte mich auch erstmal bedanken für die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion. Sehr spannend. Kann man mich hören?
Ja.
Also es ist so, dass tatsächlich auf internationaler Ebene sehr viel passiert ist. Die sogenannten Millennium-Entwicklungsziele waren so wichtig. Sie waren für das Thema Armutsbekämpfung auch, sind auch kontrovers diskutiert worden. Eine Problematik, die sich mit Blick auf die Millennium-Entwicklungsziele ergeben hat, ist, dass sie einfach viel zu eng formuliert waren. Und zwar nicht nur, weil sie hauptsächlich auf Themen wie Armutsbekämpfung bezogen waren, so wichtig Armutsbekämpfung ist, und nicht so sehr auf den Klimawandel, auf ökologische Themen. Also die Nachhaltigkeit ist bei den Sustainable Development Goals sehr viel stärker ins Spiel gekommen. Und auch der Prozess, der zur Herausbildung der Sustainable Development Goals geführt hat, ist sehr viel partizipatorischer gewesen. Das heißt, NGOs, Zivilgesellschaft, soziale Bewegungen sind und insbesondere auch die Entwicklungsländer sind bei der Formulierung der Sustainable Development Goals mit einbezogen worden. Ist das akustisch?
Das heilt etwas.
Ja, okay. Ups. Kein Problem, das macht nichts. Ja,
Überflutung.
Genau. Ich sehe auch die Inhalte der Sustainable Development Goals sehr positiv, muss ich sagen. Also ich verfolge die Diskussion über Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren und ich denke schon, dass es auch durchaus bemerkenswert ist, dass auch die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, das BMZ, sich da sehr viel klarer mit Blick auf Themen wie globale Verantwortung, auf globale Gerechtigkeit mittlerweile beziehen. Das ist eine sehr neue Entwicklung. Es ist wirklich erst in den letzten 2, 3 Jahren so, kann man sagen.
Entschuldigung, kann ich ganz kurz nachhaken. Was ist denn globale Gerechtigkeit? Was ist globale Verantwortung? Sie haben ja ein Buch geschrieben, eine Theorie der globalen Verantwortung. Da würde ich ganz gerne kurz eine klarere Definition haben, dann, dass wir nicht in diesen großen Wörtern uns irgendwie...
Ja, gerne. Ich wollte auch gleich zu der Kritik noch kommen. Also es ist auch nicht alles so rosig. Aber zunächst zu der Frage, was ist globale Gerechtigkeit, was ist globale Verantwortung? Aus meiner Sicht ist globale Verantwortung eine Verantwortung, die auf Menschenrechtsschutz bezogen werden sollte, aber auch auf Klimaschutz. Und Menschenrechtsschutz ist deshalb sozusagen die richtige Sprache, sozusagen, um über globale Verantwortung zu sprechen, weil Menschenrechte pluralistisch begründbar sind. Das heißt, wir müssen nicht unsere westlichen Werte auf andere Gesellschaften projizieren, um globale Verantwortung begründen zu können, sondern diese Werte, Menschenrechte, sind pluralistisch begründbar. Ich glaube, das ist sozusagen der große Vorteil der Sprache der Menschenrechte. Ich wollte noch ganz kurz etwas Kritisches zu den Sustainable Development Goals sagen, weil das sonst so sehr affirmativ und Status quo bezogen klingt. Die Sustainable Development Goals sind sehr ambitioniert. Zum Beispiel das erste Ziel bedeutet, Armut überall in all ihren Formen abzuschaffen, bis 2030. Also wunderbares Ziel, also wunderbare Vorstellung, dass im Jahr 2030 tatsächlich Armut nirgendwo mehr in keiner Form existiert. Ist natürlich, wir werden sehen, wie weit wir bis dahin gekommen sind, und wir müssen uns auf jeden Fall sehr anstrengen, und es ist so, dass die Lage momentan auch weniger rosig aussieht, als sie meistens dargestellt wird. Also Zeitungsberichte beziehen sich sehr oft auf eine monetäre Bemessungsgrundlage der Weltbank, die 1,9 US-Dollar pro Tag Armutsgrenze für extreme Armut. Und auch diese Armutsrichtlinie ist wieder wie die früheren Weltbanklinien auch herbe Kritik ausgesetzt, auch was die Bemessung anbelangt. Und ich glaube, man kann zumindest so viel kurz gesagt sagen, dass wenn wir Armut multidimensional verstehen und nicht rein monetär beziffern, dass die Herausforderung dann nochmal sehr viel größer wird und noch sehr viel zu tun bleibt und momentan eben eine Diskrepanz zwischen dieser Rhetorik von Regierungsakteuren und auch dem wirklichen Handeln besteht. Ich denke, die Ambitionen sind sehr lobenswert, und jetzt müssen wir einfach sehen, was passiert auf allen Ebenen des kollektiven und individuellen Handelns.
Okay, vielen Dank erstmal soweit. Ich habe auch Zahlen gefunden, dass eigentlich die Armutsbekämpfung schon weiter fortgeschritten ist. Also dass wir im Jahre 1981 waren 44% der Menschheit lebten in extremer Armut. Mittlerweile sind es angeblich, also Ende 2015 ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, nur noch 10% der Menschen. Man könnte sagen, es läuft sehr gut mit der Armutsbekämpfung. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ist Nachhaltigkeit nur Armutsbekämpfung? Müssen diese Zahlen nicht anders bewertet werden und so weiter? Ich würde trotzdem gerne nochmal in eine ganz andere Richtung eben gucken. Wir haben hier auch einen Schriftsteller sitzen, Senthuran Varatharajah. Nachhaltigkeit kann man natürlich auch anders begreifen. Was ist Ihr Zugang als Autor, als Schriftsteller, auch als Philosoph? Sie haben auch Philosophie studiert zu diesem Thema.
Ich denke, dass das Konzept der Nachhaltigkeit dann natürlich auch die Fragen von Repräsentation betrifft. Also wer kann sprechen, wer hat die Möglichkeiten, Dinge zu sagen? Und ich glaube, wir erleben gerade an einem gesellschaftlichen Zeitpunkt, in dem sich viele Dinge verändern. Also dass Menschen, die lange Zeit nur Objekt der Rede waren, vor allem eben durch das Internet, jetzt auch Subjekt der Rede sein können. Also der Begriff der Nachhaltigkeit, der dann sehr eng gedacht werden muss mit dem Konzept von gesellschaftlicher Teilhabe. Und das ist so ein bisschen der Zugang, den ich zu diesem Begriff habe. Also auch, wer repräsentiert zum Beispiel in meinem Fall deutschsprachige Gegenwartsliteratur? Wer sind das? Sind die Existenzen und die Geschichten anerkannt worden von der Institution des Literaturbetriebs, von Menschen, die lange Zeit schon in diesem Land leben, aber die nicht als Teil auch dieser Kulturszene wahrgenommen werden? Und das sind sozusagen jenseits des ökologischen, sozialen Aspektes Bereiche, die eine Vorstellung von Nachhaltigkeit betreffen, nämlich sehe ich mich repräsentiert in einer Gesellschaft, erkennt sie meine Existenz an, die eben keine kurze, flüchtige Existenz sein muss, sondern eben auch eine sein kann, die über mehrere Generationen hier ist.
Ja, also wir leben ja hier in einer Wohlstandsblase trotz allem und man hat eigentlich den Eindruck gerade, dass die globalen Armen uns eigentlich wenig interessieren. Auch trotz des Internets ist es nicht so, dass wir jetzt täglich nur darüber informiert werden, was die globalen Armen oder unterrepräsentierte Stimmen zu sagen haben. Stattdessen haben gerade politische Parteien Zulauf, die vor der Zuwanderung von diesen globalen Armen eigentlich warnen und die sich vielleicht hier bei uns ein besseres Leben und überhaupt ein Leben erhoffen, also Menschenrecht auf Leben, könnte man fast sagen. Müsste man nicht umso mehr dann globale Armut bekämpfen wollen? Und ich hätte jetzt auch noch eine Frage an Sie, Herr Bharathiraja. Vielleicht gerade weil wir gerade politisch so viel über diese globalen Armen sprechen und sie werden auch, sag ich mal, stark funktionalisiert im politischen Diskurs. Was könnten denn die Menschen, die zu uns kommen, uns beibringen über globale Verantwortung? Und was tun sie vielleicht auch schon dafür? Und wir müssen besser zuhören.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Zugang ist. Also die Frage von, was können wir von Ihnen lernen? Was ja vorhin angesprochen wurde, wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann haben wir auf der einen Seite meistens ein Verständnis, wenn es um die Ökologie geht oder wenn es um das Soziale geht. Aber Klimaschutz ist ja auch Menschenrecht. Also ist auch eine Form von Verteidigung des globalen Südens und so weiter. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert ist, in einer Zeit auch vielleicht die Rechnung für jahrhundertelange Formen von Kolonialisierung. Und diese Menschen konnte man lange Zeit verdrängen, aber jetzt kommen sie zurück als eine Art von Wiedergänger, als eine Art von Gespenst oder Erinnerung an das, was eben jahrhundertelang mit ihren Familien, mit ihrer Kultur, mit ihren Sprachen, mit diesen Ländern passiert worden ist. Und ich glaube, es ist nicht der richtige Zugang zu fragen, was können wir von diesen Menschen lernen, weil wir dann sofort wieder auch diese Menschen in eine Art von Produktionszusammenhang bringen und sie instrumentalisieren. Sie sind da und ich glaube, es ist eine Geste von Menschlichkeit, ihnen den Schutz zu gewähren, den sie in den Ländern, in denen sie lange Zeit gelebt haben, nicht bekommen haben.
Ja, also ich muss sagen, ich kann dem nur zustimmen, dass, wie auch Herr Beck betont hat, dass die Menschenrechte und die Wahrung der Menschenrechte, dass das ganz zentral ist, dass das in der Nachhaltigkeit ein ganz zentrales Element ist und in alle Bereiche hineinspielt, in allen Bereichen. Denken Sie an Wirtschaft und Menschenrechte, denken Sie an Klima und Menschenrechte, Bildung und Menschenrechte. Wie wir mit Menschen umgehen, auch hier bei uns, ist in der Tat auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ich glaube, Sie haben es betont, Frau Richter, und die Agenda 2030, die SDGs, das ist ja das Neue, ist, das ist nicht etwas für Entwicklungsländer, was wir für die Entwicklungsländer tun, sondern das ist etwas, was wir alle 193 Staaten auf der Erde angehen müssen. Und wo wir im Grunde genommen auch bei uns zu Hause anfangen müssen. Nicht? Also Maßnahmen durch Deutschland, mit Deutschland und in Deutschland. Das ist eine Aufgabe, der sich eine Bundesregierung natürlich stellen muss. Aber die Bundesregierung ist da, glaube ich, nicht allein. Es gibt viele, viele Personen, Vereine, Menschen, Organisationen, die sich auch hier in Deutschland um das Thema Nachhaltigkeit kümmern und ihren Beitrag leisten.
Auch zu dem Punkt noch was sagen, also vielleicht zu den beiden Wortmeldungen noch. Ich denke, dass natürlich auch Flucht und Migration Themen waren, die jetzt in den letzten Jahren die Öffentlichkeit sehr beschäftigt haben und auch nochmal das Thema der Armutsverantwortung, also eine Verantwortung für, die ja auch eine Fluchtursachenbekämpfung letztendlich ist, in den Blick gerückt hat. Und ich denke, dass also wichtig ist mir nur, dass man sicherlich auch Armutsverantwortung aus einer instrumentellen Perspektive betrachten kann. Also man kann sich auch der Meinung sein, dass man durch Armutsbekämpfung Fluchtursachen auch bekämpft. Sicherlich, denke ich, bis zu einem gewissen Grad richtig mit Qualifizierung. Mir wäre es nur wichtig, dass Armutsverantwortung, globale Verantwortung, die ja sich auch auf Klimaschutz beziehen sollte, sozusagen über diese instrumentelle Ebene hinausgeht. Das heißt, sie hat aus meiner Sicht eine moralische Grundlage und sollte auch moralisch begründet werden. Also ich glaube, wir sollten nicht nur deshalb Armutsbekämpfung leisten, weil sie vielleicht auch im Interesse stabiler Gesellschaften ist, sondern auch aus moralischen und insbesondere Gerechtigkeitsgründen. Und Herr Varantarajar hat ja schon auch auf Kolonialismus Bezug genommen. Also ich denke, der Kolonialismus ist eine Ebene, eine Begründungsebene. Andere Begründungsebenen sind globale Interdependenzen. Also denken Sie an das Welthandelsregime, denken Sie an politische Beziehungen, also Interdependenzen, die letztendlich auch dafür in Anspruch genommen werden können, dass es eine Gerechtigkeitsverantwortung gibt. Also ich denke, globale Verantwortung haben wir nicht nur aus Gründen der geteilten Humanität, sondern eben auch aus Gerechtigkeitsgründen.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon die Handelsdependenzen oder Interdependenzen angesprochen. Das wäre auch ein Thema, was, glaube ich, sozusagen uns entgegenspielt gegen die nachhaltige globale Entwicklung. Denn die Handelswege und Handelsdependenzen sind eben oft gerade nicht nachhaltig. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, welche Formen des alternativen Wirtschaftens werden denn unterstützt jetzt von politischen neuen, von dieser politischen Agenda? Gibt es da Ansätze, dass sozusagen diese Interdependenzen aufgebrochen werden sollen? Ich zitiere Chandra Nair, einen indischen Think Tank Gründer, der in China arbeitet, der von etwas spricht wie einem Warenpreis, der sozusagen ein wahrer Preis, der auch enthält, wie viel Kohlendioxid bei der Produktion dieses Produkts ausgestoßen wird, der auch die Ausbeutungsverhältnisse eines bestimmten Produkts enthält. Da würde dann ein iPhone $10,000 kosten. Das wäre ein wahrer Preis. Und ein Hamburger würde nicht mehr 1 Euro kosten, sondern $75 oder $100. Das sind ja Dinge, die wirklich konkret etwas verändern würden, wenn wir unsere Wirtschaftsform umstellen würden. Jetzt würde mich interessieren, an Sie, Herr Eick, aber auch an Sie, was sind da für Modelle, jetzt gehen gerade alle, das ist interessant, nämlich diese globale Verantwortung ist nicht so angenehm zu ertragen. Was gibt es da für alternative Wirtschaftsmodelle und was könnte man sich da vorstellen, was ist überhaupt realistisch umzusetzen oder was gibt es auch schon, was sozusagen auch von Seiten der Politik unterstützt wird?
Also ich muss sagen, ich finde, so ein Hamburger auf der Leipziger Messe ist schon teuer genug.
Naja,
75
das war nicht
Euro.
Die Frage.
Ja, aber also ich zunächst einmal, woran wir arbeiten, und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig, ist, dass wir Handelsschranken, Handelsbeschränkungen abbauen. Gerade Handelsschranken und Handelsbeschränkungen abbauen. Gerade für die Länder des, wie man sie nennt, des globalen Südens ist das eine ganz wichtige Sache. Und da arbeiten wir im europäischen Rahmen natürlich sehr stark mit der EU, neue Handelsabkommen mit den Ländern Afrikas, der Karibik und der Pazifik zu erzielen. Es den Ländern zu ermöglichen, sagen, ihre Produkte auch hier nach Europa oder in die Industriestaaten zu bringen. Das ist ein Weg der Schaffung auch von Wohlstand global. Also ich glaube, wir müssen da schon schauen, dass der Abbau von Handelsschranken etwas Positives ist, der uns allen zugutekommt und in dem Sinne auch der Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es Dinge, die auch einen Preis haben, das ist ganz klar. Und das ist eine Herausforderung, auch global. Denken Sie etwa an Fragen des Preises für Flüge. Ja. Wie viel kostet ein Flug? Muss man da diesen Footprint, den man hinterlässt, muss man den auch in der einen oder anderen Form auch ausweisen und dann auch sich bezahlen lassen? Das ist eine Frage, ich glaube, die muss man global angehen und da gibt es durchaus also Prozesse, wie man so etwas angeht. Aber es ist schwierig. Es gibt natürlich da viele Interessen, das können Sie sich vorstellen. Und wir müssen eben auch schauen, dass wir auch hier bei uns zum Beispiel, nicht wahr, wir schauen wollen, dass auch die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erhalten bleibt.
Wollen Sie gleich dazu was sagen?
Ja, ich denke, dass das Thema der Handelsgerechtigkeit noch stärker in den öffentlichen Fokus rücken könnte, dass vielleicht auch stärker hinterfragt werden könnte, ob sozusagen freier Handel rund um den Globus immer etwas Gutes ist. Die Debatte über TTIP, die jetzt durch Trump zum Erliegen gekommen ist, ironischerweise kann man fast sagen, dazu könnte man auch noch sehr viel mehr sagen, hat aber auch gezeigt, dass es, denke ich, ein wachsendes Bewusstsein dafür gibt, dass Handelsbeziehungen eben auch nicht nur ökonomischen Aspekten Rechnung tragen sollten und auch Effizienzgesichtspunkten Rechnung tragen sollten, sondern auch sozialen und insbesondere auch ökologischen Gesichtspunkten. Und ich glaube, dass die Kritik an TTIP sehr berechtigt war. Das wird jetzt manchen Kritikern von TTIP sozusagen entgegengehalten, so im Sinne von, guck, jetzt habt ihr Trump, jetzt habt ihr den Protektionismus. Ich glaube, das ist nicht ganz fair, weil es schon so ist, dass die Kritik an Handelsabkommen derart war, dass sie eben in Zeiten des Klimawandels unbedingt auch ökologischen Aspekten Rechnung tragen müssen. Und das ist bis dato nicht geschehen. Und ich glaube, daran ändert auch Trump nichts. Also ich denke, der Multilateralismus muss gegen Trump ganz klar gestärkt werden. Aber ich glaube, Handelsabkommen sind ein extrem wichtiger Gegenstand. Also denken Sie an das Volumen des Welthandels. Ein Drittel aller weltweit gehandelten Waren wird innerhalb von Unternehmen transportiert, gehandelt. Und denken Sie an die ökologischen Externalitäten des Welthandels. Also ich glaube, wir müssen uns einfach der Frage stellen, wie man den Welthandel ökologisch und sozial verträglicher gestalten kann. Und ich glaube, der Abbau von Handelsschranken für Länder des globalen Südens gehört natürlich dazu, aber er ist nur ein Aspekt.
Ja. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne von diesen globalen Handelswegen, es sei denn, Sie wollen jetzt direkt dazu was sagen, ich hätte sonst noch eine andere Frage. Diese globalen Handelswege sind das eine, sie sind sehr abstrakt, sie verbinden eigentlich die Menschheit miteinander, die Verursachung der ökologischen Fußabdrücke findet oft sogar gar nicht bei den Ländern statt, die davon profitieren. Jetzt gibt es bald, also in China und in Indien sind die bevölkerungsreichsten Länder, wenn die sozusagen unseren Lebensstandard haben möchten, dann sieht es nochmal anders aus. Jetzt haben wir gesehen, dass in China auch sehr drakonische Maßnahmen eingeführt werden. Also China versucht sozusagen durch eine sehr rigide Politik von oben ökologisches Bewusstsein bei den Bürgern und Bürgerinnen oder beim Volk herzustellen. Beispielsweise müssen jetzt Fahrer von SUVs, von diesen großen Autos, die viel Benzin verbrauchen, müssen höhere Abgaben zahlen, weil sie einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, der größer ist, als wenn jemand Fahrrad fährt. Diese Art von Politik, also drakonische Maßnahmen, also Konsumentenbestrafung für ökologische und vielleicht andere Folgen, könnte natürlich ein Zugang sein. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, Herr Bharatharaja, was halten Sie von solchen, drakonischen Maßnahmen? Man kann das auch auf eine Ebene runterbrechen und sagen, wir brauchen Quoten. Also Sie sprachen über Repräsentationen, über Stimmen, die hörbar werden müssen oder die auch einfach da sind und ihren Platz brauchen. Brauchen wir dann hier Quoten beispielsweise, brauchen wir im Literaturbetrieb Quoten? Oder wie soll sich sozusagen dieses nachhaltige Repräsentieren Ihrer Meinung nach umsetzen? Was muss getan werden, auch etwa hier im Literaturbetrieb?
Ich glaube, das ist keine Frage der Quote, sondern eine Frage des Blickes. Und wenn man sich vorstellt, wie ein Betrieb, wie der Literaturbetrieb funktioniert, dann gibt es ja Menschen, die in einigen Positionen der Macht sich befinden. Und auf wen können Sie schauen? Also wer ist für Sie überhaupt von Bedeutung als Schriftstellerin, Schriftsteller? Und ich glaube, dass es eher um eine Weitung des Blickes geht und nicht um die Quote. Und dass man eben auch Lebensformen, Erfahrungen, Zugänge zur Sprache respektiert, die eben von den eigenen abweichen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und dann geht es nicht mehr um Quote, sondern ist dieser Betrieb, ist dieses Land bereit, eben diese unterschiedlichen Formen von Lebensrealität anzuerkennen und ihre Formen auch der Literarisierung. Und ich glaube, dass sich lange Zeit da nichts getan hat, aber jetzt verändert sich durchaus etwas. Und zu wissen, dass auf einmal mit dem Begriff der Gegenwartsliteratur, der jungen deutschsprachigen Literatur, Menschen assoziiert werden, die einen Namen tragen, den man vielleicht nicht als einen Deutschen verstehen würde, die eine andere Hautfarbe haben, die Verbindungen zu Ländern aus anderen Kontinenten haben. Das hat lange genug gedauert. Und das, ja, eigentlich das Bedauernswerte ist ja nicht nur, dass es so lange gedauert hat und erst jetzt davon erzählt werden kann in dem Literaturbetrieb im Sinne von, dass große Publikumsverlage diese Geschichten veröffentlichen, sondern zu wissen, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gab es, die nicht diese Möglichkeit hatten, diese Geschichten zu veröffentlichen, weil dieser Blick noch nicht geweitet war, weil dieser Blick noch nicht sensibel genug war, weil diese Menschen und ihre Lebensrealität nicht relevant waren.
Also würden Sie sagen, dass wir vielleicht jetzt schon näher herangekommen sind, zumindest im deutschsprachigen Literaturbetrieb, der länger gebraucht hat als etwa der US-amerikanische oder britische, eine sage ich mal, transnationale eine nachhaltige Erzählung einzubringen in die Literatur? Könnte man von so etwas sprechen, wie von einer nachhaltigen Literatur?
Ich finde ja diese ganzen Begriffe, die so eine Art von, ja, andere Grenzziehung sind, wenn man von Migrationsliteratur, von transkontinentaler, transnationaler und so weiter, interkultureller Literatur spricht. Weil für mich ist es einfach nur deutschsprachige Literatur. So. Und diese Form auch zu sagen, ja, wir müssen das jetzt nicht kleinreden, wir müssen dafür nicht neue Kategorisierungen finden, wir müssen da nicht auch in der Sprache so Arten von Parallelgesellschaften einführen, indem wir sagen, ja, das ist Literatur, aber es ist nicht ganz Literatur. Ja. Und es ist nicht wirkliche Literatur, es ist nicht Literatur, die wir ernst nehmen, die Teil des Kanons ist. Und wenn man weiß, also es ist ja, man kann ja sagen, in einer Art hat das nicht unbedingt angefangen, aber die große Form der literarischen Verarbeitung von diesen Migrationserfahrungen in Nachkriegsdeutschland war ja dann die Gastarbeiterliteratur. Ja. Und wie viel ist davon eigentlich kanonisiert? Also wirklich im Kanon, wie viel liest man in der Schule? Also wie viele Namen können wir denn nennen? Das ist immer zu wenig und immer zu spät. Aber ich glaube, dass sich jetzt etwas verändert und ich hoffe auch, dass es auch eine Frage auch von Generation ist, weil jetzt die jungen Lektorinnen und Lektoren, die natürlich eine ganz andere Lebensrealität haben, sie wachsen auf mit YouTube, die Netflixen, die können, sind viel gereist. Also es ist eine andere Form von Auseinandersetzung mit Lebensformen, die anders sind als die eigenen. Und ich hoffe, dass das eben dazu führt, dass man sensibler ist im Umgang miteinander und die Grenze, die zwischen jedem Menschen liegt, auch respektieren kann und eben auch die literarischen Formen, diese Grenze zu verarbeiten.
Ich würde gerne kurz einhaken bei diesem Thema der Vernetztheit, die Sie auch angesprochen haben. Ich muss jetzt immer hier so ein bisschen springen zwischen der, sag ich mal, Schriftstellerposition und den politischen und philosophischen Positionen. Deshalb mache ich so riesige Bögen, aber ich warte immer auf die Stichpunkte. Jetzt kam gerade dieses Stichwort der digitalen Vernetztheit, die sozusagen auch bestimmte Gruppen hörbarer macht. Das ist ein großes Thema, die Digitalisierung auch für globale Gerechtigkeit. Wir reden da von dem sogenannten Digital Divide, also einer Art digitalem Graben, der auch noch weltweit Menschen voneinander trennt. Mittlerweile geht man davon aus, dass eben Internet und Mobiltelefonie ein Grundbedürfnis ist, sozusagen, was auch erfüllt werden müsste. Ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht von einem Lehrer in Ghana, der gerade viral ging, das heißt weltweit bekannt durch das Teilen im Netz, der seinen Schülern das Programm Word erklärt, also ein Textverarbeitungsprogramm, aber ohne einen einzigen Computer an der Schule zu haben. Er erklärt dieses Computerprogramm Word mit Tafelbildern, die jedes Mal, wenn er den Unterrichtsraum verlässt, wieder abgewischt werden und er muss sie jedes Mal neu malen. Warum tut er dies? Weil nämlich weil die 14- bis 15-jährigen Schüler müssen laut der ghanaischen Schulverfassung eine staatliche Computerprüfung ablegen, obwohl sie oft eben in ihren Schulen gar keine Computer haben. Also an dieser Anekdote erkennen wir sehr viel, sozusagen das Erkennen einer staatlichen Organisation oder der Regierung, dass das Wissen um Computertechniken wichtig ist. Auf der anderen Seite eine komplette Missausstattung von Bildungsinstitutionen. Wir erkennen, wie wichtig Bildung ist und wie weit weg es dann doch ist von der Realität. Also auf dem Papier, ja, man macht eine Prüfung, aber in der Realität keine Computer. Also mich würde jetzt interessieren, also ich sage Ihnen noch kurz Zahlen, 2007 waren 4% Menschen in Afrika online, 2016 sind es schon 28,7%, also es ist eine enorme Steigerung, weltweit durchschnittlich 50% der Menschheit online. Also wir können sagen, hier entwickelt sich viel, das können wir nicht ignorieren. Welche Rolle spielen denn überhaupt digitale Medien in der nachhaltigen Entwicklung und für eine globale Verantwortung? Herr Eick.
Also Sie haben die Zahlen genannt, Afrika. Ich glaube, dass die Zahlen rasant steigen. Also nach unseren Erfahrungen, ich meine, wir haben ja, das ist ein, wenn Sie so wollen, ein Asset, was das Auswärtige Amt hat. Wir haben ja Botschaften überall auf der Erde. Wir haben 240 Auslandsvertretungen und die, glaube ich, so ein bisschen auch unser Sensorium sind für das, was sich tut. Und gerade digitale Entwicklung, Mobiltelefone etc. in Afrika ist ein Phänomen. Wenn Sie dort herumreisen, nicht nur in Ghana, es ist erstaunlich.
Aber welche Bedeutung?
Es hat eine enorme Bedeutung. Ich würde das jetzt auch noch ausweiten auf Dinge wie künstliche Intelligenz. Es gibt da Bereiche, wo wir auch sehr stark aufpassen müssen, dass wir dieses auch gerecht gestalten. Das ist etwas sehr Positives. Wir können mit künstlicher Intelligenz, wir können mit Computer sehr, sehr viel tun in Fragen zum Beispiel der Landwirtschaft. Also Vorhersagen von Regen und so weiter, Klimavorhersagen, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiges Element und das spielt eine Rolle. Vielleicht, um noch ein bisschen zu antworten auf Ihre Frage, die war China und Top-Down und auch was Herr Bharadwaj gesagt hat. Es ist klar, es ist ein Top-Down-Approach kann, glaube ich, so ohne weiteres nicht funktionieren. Ich glaube, Sie müssen es schaffen, und da spielen die digitalen Medien auch eine enorme Rolle, Sie müssen es schaffen, die Menschen mitzunehmen. Ein Staat wie China steht natürlich vor enormen Herausforderungen mit 1,4 Milliarden Menschen. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir beschreiten wollen. Und wir wollen auch, glaube ich, bei uns nicht etwas haben, wie, nicht wahr, vorgeben, was für eine Literatur wir für besonders förderungswürdig oder für deutsch halten. Das ist etwas, das gibt es woanders, aber ich glaube, das wollen wir hier bei uns nicht haben. Das schränkt uns ein und das, glaube ich, hilft uns nicht bei der Erreichung der Ziele, die wir wollen für ein nachhaltiges Leben.
Die Frage wäre jetzt, was hilft uns denn? Ja? Weil man hat ja das Gefühl, der Konsument macht auch Politik, ja? Und was würde denn helfen? Gibt es ein Beispiel innerhalb dieser Agenda 2030, wo Sie jetzt sagen würden, oder wo, dass Sie uns vorstellen können und sagen, an dieser Stelle haben wir schon viel bewegt? Also ein konkretes Beispiel aus einem Land.
Ja, ich glaube, es gibt da wirklich eine ganze Reihe. Ich vielleicht ein konkretes Beispiel, weil auch das Stichwort Flüchtlinge fiel. Ich glaube, wir wissen leider zu wenig über die Flüchtlinge außerhalb Europas. Es gibt Länder, die haben viel, viel mehr noch Flüchtlinge aufgenommen, als wir das getan haben. Denken Sie an ein Land wie Uganda, das 2 Millionen Flüchtlinge hat in diesem kleinen Land im Norden und wo es an allem mangelt. Und vor allem mangelt es dort auch an Energie. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn Sie dort anfangen, sozusagen abzuholzen und Holz zu verbrennen. Dann schaden sie natürlich auch dem Klima, der Biodiversität und so weiter. Und dort gibt es Projekte, wo wir es schaffen wollen, zusammen mit internationalen Organisationen mit Solarenergie für die Flüchtlinge etwas aufzubauen. Das heißt, dass es eben nicht mehr zu diesem Abholzen kommt, sondern dass wir mit Solarenergie und mit nachhaltigen Stoffen es schaffen, den Menschen dort zu helfen in dieser schwierigen Situation.
Okay, vielen Dank. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, zu diesem ganzen Komplex Bildung als ein Thema der nachhaltigen Entwicklung? Also ich habe das versucht, sozusagen auf diese Internetbildung irgendwie runterzubrechen, aber man kann das natürlich auch größer fassen. Ich glaube, in Indien sind 2 Millionen Mädchen ohne Bildung auch keine Entwicklung. Also das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Aspekt, den wir ansprechen müssten.
Ja, vielleicht kann man das recht kurz fassen. Also Bildung spielt sowohl in der Erklärung der Menschenrechte schon aus dem Jahr 1948 als auch in den Zielen der nachhaltigen Entwicklung eine ganz zentrale Rolle. Also es gibt ein Menschenrecht auf Bildung und auch die Ziele der nachhaltigen Entwicklung beziehen sich auf Bildung. Und gerade mit Blick auf, also Sie haben es gerade schon genannt, Empowerment, also Stärkung von Frauen und auch der Familie und auch mit Blick auf Familienplanung und so weiter ist Bildung natürlich ganz zentral. Also, und auch sagen die, und das beinhaltet natürlich auch zur Verfügungstellung von Internet und Computern und so weiter. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt für die nachhaltige Entwicklung.
Okay, vielleicht so als letzten Themenkomplex, bevor wir auch gerne Sie noch ins Gespräch einbringen möchten, wäre jetzt für mich die Frage der ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit. Also Umweltschutz ist ja in Deutschland eigentlich schon etwas sehr Drakonisches. Ich sprach diese drakonischen Maßnahmen an. Wir sind gezwungen eigentlich, also natürlich wird es jetzt nicht kontrolliert, aber wir trennen schon sehr extrem zum Beispiel den Müll. Jetzt hat aber, glaube ich, China gesagt, wir nehmen euren Plastikmüll nicht mehr an. Also der Müll wird auch einfach nur irgendwo verschoben. Das heißt, diese Bewahrung der Umwelt und die Reinhaltung der Natur, wie können wir das global noch besser angehen? Was wären da sozusagen Ansatzpunkte? Vielleicht möchten Sie hier anfangen, Herr Beck. Brauchen wir sozusagen ein globales Umweltverständnis und nicht nur eines, das sagt, ja, unsere Flüsse in Deutschland sind jetzt sauberer geworden, aber dafür wird halt in China der Plastikmüll verbrannt.
Ja. Also ich sehe das auch sehr kritisch und also ich glaube, wahrscheinlich sind viele schockiert gewesen darüber, als sie diese Meldung neulich gesehen haben, dass sozusagen, weil sie auch erst einmal darauf gestoßen wurden, wie Recycling überhaupt funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das eben ein großer Teil der sozusagen des Mülls, der über das System des grünen Punkts angesammelt wird, tatsächlich dann irgendwie in China gelandet ist. Und ich denke, dass für mich gehört das zur Gestaltung von Handels, des Welthandels dazu, also zur Gestaltung von Handelsabkommen und zur gerechteren, aber eben auch ökologisch nachhaltigen Gestaltung des Welthandelsregimes. Und ich finde, wir müssen unseren Müll selber recyceln. Also das kann nicht sein, dass der Müll einmal um die Welt geschifft wird aus Effizienzgründen. Aber das ist ja nur deshalb effizient, weil die ökologischen Kosten externalisiert werden. Und das ist nicht nachhaltig.
Ja, Herr Beck hat ja heute auch zu Anfang darauf hingewiesen, nicht wahr, dass die SDGs und die Agenda 2030 vielleicht etwas zu ambitioniert ist. Und in der Tat, es sind wirklich sehr ambitionierte Ziele. Beim Klima, das wissen wir alle, hinken wir hinterher. Das ist eine Herausforderung, die wir wirklich stemmen müssen, aber wo es nicht einfach sein wird. Ich glaube, wir dürfen nicht glauben, dass wir 2030 wirklich die heile Welt haben, sondern das ist etwas, wo wir kontinuierlich dran arbeiten müssen und wo eben auch solche Sachen, wie Herr Beck angeführt hat, nicht mal Müll und so weiter, wo das reingehört. Ich glaube, wir müssen da noch stärker uns engagieren und uns bewusst sein, dass das eine globale Verantwortung ist und dass wir diese Ziele auch nicht allein national erreichen können, sondern eben nur zusammen, alle Staaten und alle Menschen zusammen.
Um da jetzt noch zuletzt Sie auch, Herr Varadarajan, noch einmal zu fragen, das ist alles schön und gut, also wir diese globale Verantwortung, wir wollen die alle erreichen, das klingt alles so wunderschön. Gleichzeitig erleben wir eigentlich hier in vielen europäischen Ländern eben einen Rechtsruck. Es gründen sich entweder neue rechtsnationale Parteien oder es sind Parteien, haben Zulauf, die sozusagen eigentlich eher mit globaler Verantwortung vielleicht weniger zu tun haben wollen, als das eigene zu schützen. Ist nicht eigentlich der Nationalismus der größte Feind von Nachhaltigkeit, denn er sieht immer nur das eigene, was sozusagen scheinbar in keinem Kontakt steht zum anderen. Herr Varadharaja, müssen wir hier unsere Denkweise ändern? Was kann der Einzelne tun oder was können auch vielleicht Autoren, Autorinnen tun, um vielleicht auch Begrifflichkeiten hinzuweisen, die hier verschwimmen? Also im Vorgespräch sprachen wir beispielsweise darüber, dass auch der Begriff der ökologischen Nachhaltigkeit sowohl von rechts als auch links benutzt wird. Vielleicht können wir da noch etwas aufdröseln und sagen, an welchen Stellen haben wir es dann vielleicht mit einem Verantwortungsbegriff zu tun und an welchem haben wir es mit einem Begriff zu tun, der eigentlich eher die Verantwortung von sich schiebt.
Also auf eine Art irritiert es mich, wenn ich immer diese Frage gestellt bekomme, weil ich meine, ich bin mit 4 Monaten nach Deutschland gekommen, 84, das ist lange her, und ich bin aufgewachsen mit den Bildern von Rostock-Lichtenhagen, von Solingen und Mölln. Ich bin in Bayern groß geworden. Das, was jetzt passiert, ist nicht unbedingt was Neues. Ja? Aber was Neues ist, dass auf einmal alle darüber reden. Das war lange Zeit nicht so. Und das kann man durchaus als eine Möglichkeit verstehen, auch auf Sprache zu achten. Ich erinnere mich immer noch daran, ich glaube, es war 2015, als Schäuble von dem Begriff der von dem Flüchtlings-Tsunami gesprochen hat. Und wenn wir ja von Menschen, die geflohen sind, sprechen, dann sind wir schnell dabei, ein Vokabular der Naturkatastrophe zu verwenden. Wir sprechen von Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut und so weiter. Und bei der Flut finde ich das christliche Motiv auch der Sintflut auch ganz schön, ist eine Strafe auch. Ja. Ich denke, dass diese Form, eben sensibler über Sprache nachzudenken, dann durchaus eben auch eine Verantwortung ist und die nicht nur an Schriftstellerinnen und Schriftsteller adressiert wird, sondern an jeden. Ja, ich finde ja auch dieses Konzept, über das ja so viel geschimpft wird, Political Correctness, eigentlich ganz schön, weil es nur heißt, eine Gesellschaft hat jahrhundertelang, jahrtausendelang Menschen, die eben nicht teilhaben konnten an den Institutionen der Macht, mit bestimmten Begriffen angesprochen. Und jetzt auf einmal können diese Menschen sagen, das ist nicht okay, ich will so nicht angeredet werden. Ich denke mir so, warum spricht man sie dann noch weiter so an? Das ist eine Frage von Macht. Wer kann sprechen, wer hat die Macht über Wörter und wer nicht? Und ich denke, Political Correctness heißt dann einfach nur, dass man Respekt haben soll. Anstand, das ist eigentlich ein sehr, sehr konservatives Konzept. Das hat nichts mit radikalem linken Denken zu tun, sondern ich finde, es ist eine Form von sensiblem Umgang mit Sprache, im Bewusstsein dessen, was Sprache eben anrichten kann. Und das ist eben etwas, was nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller betrifft, sondern eben auch Journalistinnen, Journalisten, Politiker und so weiter. Und eben das kann man eben auch als eine Form von nachhaltigem Denken verstehen.
Ja, vielen Dank. Ich sehe gerade, wir haben noch 5 Minuten und ich würde jetzt an dieser Stelle kurz mal öffnen und fragen, ob es bei Ihnen eine drängende Frage gibt an dieses doch sehr diverse Podium, Philosophie, Autor, politische Institution. Gibt es eine dringende Frage? Ich schaue, wir haben 5 Minuten. Es muss eine kurze Frage sein, damit wir noch antworten können. Ich sehe jetzt keine dringende Frage. Dann würde ich jetzt sozusagen um ein Schlussstatement bitten hier in unserer Runde. Und zwar, was müsste der nächste konkrete Schritt aus Ihrer Sicht sein, um einen Schritt näher zu kommen in Richtung globale Verantwortung? Und bitte eine kurze Antwort. Vielleicht fangen wir an, wie wir angefangen haben, nämlich mit Herrn Eick, dann Herr Beck und am Schluss Herr Varadharaja. Dankeschön.
Ja, ich werde ja nach dieser sehr spannenden Diskussion wieder zurück an meinen Arbeitsplatz gehen und natürlich motiviert mich das auch und in der Tat, es tut es. Es war für mich wirklich eine tolle Erfahrung, auch sagen das Thema Nachhaltigkeit von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive her diskutiert zu haben. Ich fand, was Herr Varadharaja gesagt hat zu Sprache, das fand ich ganz wichtig. Und das ist eine Diskussion, die wir auch international haben. Sprechen wir über illegale Migration oder sprechen wir über irreguläre Migration? Ich glaube, da, bei solchen Sachen merkt man, dass Sprache auch in der Politik, in der internationalen Politik eine große Rolle spielt. Und wenn Sie fragen nach den nächsten Schritten, nun, es ist ein Prozess, für uns ist es ein Prozess, für die Bundesregierung, für das Auswärtige Amt, wo wir kontinuierlich wirklich arbeiten müssen. Und nächster Schritt ist für mich ganz persönlich, wir verhandeln zurzeit in New York einen Migrationspakt, also darüber haben wir heute nicht gesprochen, einen Migrationspakt. Da geht es um die Frage, wie schaffen wir es, irreguläre Migration zu vermeiden und Wege für eine reguläre Migration zu eröffnen. Das ist eine Diskussion, die wir in New York haben, eine Verhandlung, die wir in New York haben mit anderen Staaten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, auch im Sinne der Erreichung der SDGs, denn Migration ist auch dort ein Element und kein unwichtiges.
Ja, vielen Dank, Herr Beck. Was wäre der nächste Schritt in Richtung einer besseren globalen Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht?
Also eine Reihe von Gesichtspunkten wurden schon genannt. Ich denke, sehr wichtig, gerechte und ökologisch nachhaltige Handelsabkommen abzuschließen. Ich sehe das momentan noch nicht. Die EU verhandelt weiter. Ich glaube, da müssen wir als Zivilgesellschaft auch weiterhin sehr genau drauf schauen und auch kritisch reagieren. Trotz Trump und trotz sagen, des Ziels der Rats, dass wir natürlich den Multilateralismus auch im Welthandel und in internationalen Institutionen auch schützen müssen. Darüber hinaus, denke ich, ist es wichtig, und das ist eher ein allgemeiner Punkt, dass wir die Ebene des über globale Verantwortung Sprechens und des Handelns in Einklang bringen. Und ich hatte zu Eingang gesagt, dass es mir sehr positiv aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren auf Seiten von Regierungsvertretern, das geht wirklich, ist auf vielen Regierungsebenen beobachtbar, da einiges passiert ist, auf der Ebene des über globale Verantwortung Sprechens, also dass dieser Begriff überhaupt sich langsam etabliert. In der Politik ist was Schönes. Andererseits sehe ich eben auch sagen, die Gefahr, dass eine Kluft entsteht und eine zunehmende Diskrepanz zwischen Rhetorik und Handeln. Und das ist auch in der Unternehmenswelt beobachtbar. Also auch Unternehmen sprechen ja seit vielen Jahren schon gerne von Corporate Social Responsibility und auch über Nachhaltigkeit, und auch Unternehmen wie VW und andere Umweltsünder haben schon länger gerne immer über Nachhaltigkeit gesprochen. Und es ist einfach wichtig, dass auf dieser Ebene auch eine Integrität entsteht. Also das Sprechen über Verantwortung und das Handeln in Einklang gebracht werden. Und das betrifft aber natürlich nicht nur Kollektivakteure wie Regierungen und Institutionen und Unternehmen, auch NGOs, sondern auch Individuen. Also ich denke, auch wir als Konsumenten sind aufgefordert, es gibt Möglichkeiten, nachhaltig zu konsumieren. Man kann sich erstmal fragen, wie viel überhaupt konsumieren. Konsumieren wir nicht alle viel zu viel? Aber auch welche Produkte, also zertifizierte Produkte. Man kann sich an Boykotten beteiligen gegenüber Unternehmen, Sündern wie Nestle oder so, dass man guckt, ja, ich muss mich kurz fassen. Also Sie sehen, es gibt da viel zu tun, viele Möglichkeiten. Vielen Dank.
Genau, deshalb noch als letztes Schlusswort trotzdem, wir wollen jedem zu Wort kommen lassen, Herr Varataraja, wir waren jetzt hier bei dem Einzelnen, was kann er tun, Konsum beispielsweise, wir können anders konsumieren, aus Ihrer Sicht, was kann der Einzelne tun?
Ich kann es ganz kurz machen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Sie wussten es schon, Sie sagten so schön, wir brauchen einen sensibleren Umgang mit Sprache, Anstand als eine konservative Tugend, die wir auch mehr bräuchten, Anstand weltweit. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort hier auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank für Ihre Beiträge, vielen Dank an das Publikum und danke an das Café Europa.
Können Sie mich jetzt hören? Ja. Ja, herzlich willkommen hier bei Café Europa beim Programmschwerpunkt der Robert-Bosch-Stiftung und der.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.